Woran erkennt man eigentlich Mediensucht? Eins der Kriterien ist Fortführung trotz negativer Konsequenzen. Das heißt, eigentlich merkst du, dass es dir überhaupt nicht mehr gut tut, Medien zu nutzen, aber du machst trotzdem weiter. Und das besprechen wir heute im Detail.
Zocken, scrollen, streamen. Wie viel Mediennutzung ist gesund? Ab wann bin ich süchtig? Wie wirken Medien eigentlich auf mein Gehirn? Und wie kann ich mich schützen? Wir gucken ganz genau hin. Mediensucht verstehen ist ein Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert durch die Techniker Krankenkasse in Hessen.
Herzlich willkommen zum Podcast Mediensucht verstehen. Mein Name ist Saskia und mit mir hier im Studio ist unser Experte zu Mediensucht, namentlich Kai. Hallo Kai.
Hallo Saskia.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben in der allerersten Folge unserer Staffel darüber geredet, welche medizinischen Kriterien es gibt, die zur Rate gezogen werden, wenn man Mediensucht diagnostizieren will. Und jetzt gucken wir uns in jeder Folge ein neues Kriterium an, und zwar heute Fortführung trotz Negativfolgen. Kai, was ist damit gemeint?
Ja, das Kriterium klingt erstmal auf dem ersten Wortlaut ein bisschen sperrig, ne? Also so ein bisschen, ne, brockig. Es geht aber sogar noch schlimmer. Eigentlich heißt das Kriterium nämlich sogar Fortführung oder sogar Eskalation des Verhaltens trotz negativer Konsequenzen.
Das klingt nicht nur sperriger, sondern auch schlimmer.
Ja, auch schlimmer, genau. Aber wir reden ja über ein schlimmes Thema. Und deswegen machen wir auch den Podcast, weil also Internetsüchte oder Mediensüchte oder ja, was man auch immer für einen Begriff dafür verwenden möchte, ist halt kein Pillepalle-Thema. Es ist halt wirklich eine psychische Erkrankung. Ja? Und von daher hat das Kriterium auf jeden Fall seinen Platz in diesen diagnostischen Kriterien. Und es besagt eigentlich, also inhaltlich ist es wirklich leichter zu fassen, als so einfach nur so ausgedrückt. Ja? Das besagt einfach, dass die Leute, die unter einer Mediensucht leiden, dass die das Suchtverhalten weiter betreiben, obwohl sie genau merken, das schadet mir, das tut mir nicht gut, das finden andere Leute um mich herum nicht gut, das macht mir sozusagen meine Lebensziele auch kaputt oder behindert sie zumindest, aber vielleicht auch kaputt, ne? Also es geht beides. Und trotzdem gelingt es den Betroffenen nicht, an dem Verhalten was zu ändern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Woran merke ich das denn, dass mir Mediennutzung nicht gut tut? Also ich glaube, wir kennen es alle, ja, dass wir manchmal vielleicht zu das viel Gefühl haben, bin ich jetzt zu viel und ja, oh, meine Bildschirmzeit ist ja ganz schön hoch geworden, ja, diese, ja, Woche, ja, und so Kleinigkeiten. Aber wenn du das mal jetzt konkret aufzählen müsstest, was sind solche Alarmsignale, auf die wir achten sollten?
Also ein erster Punkt ist, wenn man merkt, man war jetzt gestern, vorgestern, vorvorgestern zu lange online, ist man in der Regel in der Lage, dagegen anzugehen, gegenzusteuern und zu sagen, okay, jetzt war ich gestern 6 Stunden aktiv online im Game oder in einem Social Media oder was auch immer. Ja? Das ist für mich zu viel. Also erstmal die Wahrnehmung, ne? Ist es sehr viel für mich? Also, ne? Wie schätze ich das ein?
Also, wenn ich schon denke, oh mein Gott, das war ganz schön viel, ist das das erste Alarmsignal?
Nee, es ist ein erstes Signal daran oder dahingehend, was zu verändern. Ne? Und wie gesagt, wenn man keine Mediensucht hat, dann schafft man es eigentlich zu ändern. Ne? Dann sagt man, okay, morgen lasse ich mal die Finger davon oder höchstens mal so 1-2 Stunden oder eine halbe Stunde oder so. Ne? Und das ist aber genau das Ding. Das können Betroffene von der Mediensucht, von der Internetabhängigkeit, können das halt nicht. Die können sich dann vielleicht sagen, nach dem Motto, oh, wieder viel zu lang und ich habe überhaupt nichts geregelt bekommen. Ne? Also ich wollte so viel machen, sei es im Haushalt, mich bei Freunden melden, noch ein bisschen was arbeiten oder was lernen oder einem Hobby nachgehen, was wir in der letzten Folge hatten. Aber ich bin wieder so kleben geblieben am Bildschirm. Und morgen mache ich das aber anders. Und morgen ist dann genau der gleiche Tag. Ne? Also auch da sitzen dann Betroffene wirklich wieder dran und sagen, ach Mist, schon wieder 6 bis 9 Stunden, eher 9, wieder nicht geschafft. Haushalt immer noch, liegt brach. Ich wollte eigentlich zum Beispiel Skateboard fahren oder sonst irgendwas, ne? Ich wollte mich mit Freunden kurz melden, also nicht treffen unbedingt, aber zumindest melden, habe ich nicht runtergebracht. Und am nächsten Tag geht es wieder so weiter. Also es geht um diese Kontinuierlichkeit, also das Fortgesetzte einfach. Ja.
Okay, man kriegt die Kurve nicht.
Man kriegt die Kurve nicht und man merkt aber auch, dass man die Kurve kriegen sollte. Und das ist das Wichtige. Also die Betroffenen merken das schon. Ja. Also die negativen Konsequenzen, die eintreten, sind halt am Anfang so ein bisschen, nicht so schwer ausgeprägt, ne? Aber die werden halt immer schwerer, weil die Leute immer mehr Sachen vernachlässigen und merken, okay, ich schaff's auch gar nicht mehr rechtzeitig ins Bett zu gehen, weil ich so lange am Bildschirm hängen muss, weil ich mich nicht davon lösen kann. Ich bin morgens total müde, wenn ich aufwache und habe dann das Gefühl, um überhaupt wach zu werden, muss ich wieder an den Bildschirm gehen und wieder das Game spielen oder Social Media oder Netzwerke oder Pornografie nutzen, um erstmal wieder hochzufahren für mich, ne? Und dann hänge ich wieder 3 Stunden dran, komme zu spät zur Ausbildung, zum Studium, zur Schule, zur Arbeit, merke dann auch, ich komme mit meinen Aufgaben nicht hinterher, kann mich dafür auch nicht motivieren und so geht's dann immer weiter. Ja?
Klingt nach einem Teufelskreis.
Es ist ein Teufelskreis, ja, auf jeden Fall. Ja.
Du hast eben schon Müdigkeit oder Schlafprobleme erwähnt. Kennst du noch andere körperliche negative Folgen?
Ja, auf jeden Fall. Also körperliche negative Folgen ist, dass man halt zu lange in einer monotonen Haltung vor dem Bildschirm sitzt. Ne? Also
Bewegungsmangel.
Zum Beispiel. Und man kennt ja auch diesen Begriff Handynacken.
Ne, Leute, weil du die ganze Zeit so nach unten guckst.
Genau, so ja. Die ganze Zeit. Ne? Und dann oder Handydaumen. Ne?
Ja, also mit dem Tippen. durch das Scrollen. Mhm.
Also das gibt's auf jeden Fall auch. Und natürlich auch Augenprobleme, definitiv. Das ist auch mittlerweile nachgewiesen.
Was meinst du, also ist das dann Kurzsichtigkeit? Ne?
Ja, also
sagt hier die Frau mit der Brille.
Ja, es sind Probleme mit den Augen einfach. Das können auch Probleme mit den Augen können auch Spannungskopfschmerzen zum Beispiel auslösen. Ne? Also wenn man nicht richtig fokussiert, das kann alles betreffen, also Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit. Aber wie gesagt, das kann auch wirklich so einen ganzen Kopfapparat betreffen. Ne? Dass die Leute wirklich plötzlich so das Gefühl haben, oh, hier drückt alles an den Seiten, ja, und tut mir gar nicht gut. Also fühlt sich nicht schön an.
Ja, ich glaube, Kopfschmerzen mag niemand.
Nee, um Gottes Willen, ja.
Okay. Fallen dir neben den, wir hatten jetzt körperliche Negativfolgen, wir hatten aber auch, du hast so ein bisschen die negativen Folgen auch im Umfeld, ne? Mhm. Ich komme zu spät, ich kriege die Sachen nicht mehr ordentlich auf die Kette. Mhm. Fallen dir noch weitere negative Folgen ein, auf die wir achten sollten?
Im Grunde, also ich glaube, der beste Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt, ist nach wie vor das soziale Umfeld. Wenn man da Feedback kriegt, so nach dem Motto, du bist gar nicht mehr so richtig bei uns, du bist gar nicht mehr so richtig aufmerksam, du warst doch früher so mitten in der Gruppe und selbst wenn du heute dabei bist, habe ich das Gefühl, du bist zwar irgendwie physisch, also körperlich da, aber gedanklich irgendwo ganz woanders. Ne? Und wenn man sowas mitkriegt, und nicht nur einmal oder zweimal, sondern wirklich, wenn sich das so wiederholt, ne? Dann sollte man schon mal sich ein paar Minuten gönnen, um in sich zu gehen und sich zu hinterfragen, okay, liegen die anderen jetzt total falsch? Also quasi wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Ne? Also
ui.
Kommt die Radiomeldung, ne? Es gibt einen Geisterfahrer und der Geisterfahrer selbst sagt, einen? Nein, es sind Hunderte. Und das sollte man dann auch wirklich mal sich ganz kurz relativieren und überlegen, wie schaut's denn aus? Liegen die anderen komplett falsch? Oder ich?
Ja, da fällt mir so ein kleiner Generationenkonflikt auch ein. Mhm. Weil ich glaube, meine Oma und alle in ihrer Generation sind ja nur noch am Schimpfen über die jungen Leute, die den ganzen Tag am Handy hängen und nichts anderes mehr machen, während das für viele junge Menschen ja ganz natürlich zum Alltag dazugehört, ihr Handy immer dabei zu haben, sich gegenseitig Sachen zu zeigen und auch wenn sie gerade im Gespräch sind, da mal gemeinsam drauf zu gucken.
Aber ganz im Ernst, ich habe meine Großmutter auch wegen ihrem Bildschirmkonsum geschimpft, weil sie immer Rosamunde Pilcher geguckt hat, also diese
auf YouTube gesagt, oder wo?
Nein, auf dem Fernsehen, auf dem analogen TV halt damals. Also es war so in den 90er Jahren. Und sie hat sich halt immer diese, ja, Rosamunde Pilcher, ja, Fernsehspielfilme angeguckt und irgendwelche Nachmittagsserien. Habe ich auch gesagt,
Das vergessen viele dann, ne? Ich glaube, ich muss meine Oma noch mal fragen, weil die sitzt, glaube ich, auch öfter mal vorm Fernseher.
Ja, und dann habe ich auch gesagt, Omi, es kann doch nicht sein, kannst du sowas Seichtes dir angucken und die ganze Zeit reinziehen, weißt du? Und
Kai, du hast die geistige Tiefe einfach noch nicht erkannt.
vielleicht muss ich mal gucken, richtig. Nee, aber was ich damit sagen will, ist natürlich, aber das ist nicht im Sinne von dem Kriterium, über das wir reden. Es geht nicht darum, dass andere Leute schimpfen. Es geht darum, ob das wirklich so einen Tiefgang hat. Also ob die wirklich so das Gefühl haben, nicht nach dem Motto, was machst du da schon wieder Komisches, sondern das Gefühl haben, wirklich, du bist gar nicht mehr so richtig bei uns. Ne? Also du bist nicht mehr so wie früher.
Okay, auch dieser Wechsel einfach von, du warst vor einem Jahr noch ganz anders und hast dich jetzt so stark.
Du wirkst wie abgestellt. Das höre ich ganz oft von unseren Patientinnen, also vor allen Dingen Patientinnen tatsächlich, also betroffene Frauen und Mädchen, wo das soziale Umfeld wirklich sagt, du bist gar nicht mehr so richtig, richtig greifbar. Du bist nicht mehr so involviert in unserer sozialen Dynamik, also in unserem sozialen Miteinander, wie es früher der Fall war. Ja, und wo bist du denn eigentlich? Du bist zwar wirklich körperlich, sehen wir ja, du bist da, aber irgendwie bist du auch weg. Du wirkst wie abgestellt.
Okay.
Und das ist was anderes als so Generationenkonflikt, dass die Großmutter mal ein bisschen schimpft nach dem Motto, spielst du da wieder diese Killerspiele oder was guckst du denn da eigentlich da an, was soll denn das?
Ne? Ich bin froh, dass wir das geklärt haben, weil das ist ja was ganz, ganz häufig auch auftritt, auch in meiner Arbeit, dass die älteren Leute und ob das jetzt Eltern sind oder Großeltern, immer auf die Jungen schimpfen, während die Jungen sagen, naja, guck doch mal auf deine eigenen Hände. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wirklich von, also dieses Alltagserleben, diesen Generationenwechsel und vielleicht auch diesen Kulturwechsel zu unterscheiden von krankhaften Verhalten.
Ja, genau. Das ist der wichtige Punkt. Ne? Also es geht immer darum, Reibereien im Alltag, das ist keine psychische Erkrankung. Ne? Also Reibereien im Alltag gehören dazu, ob man will oder nicht. Aber deswegen muss keiner in Behandlung. Und bei einer Mediensucht oder Internetsucht müssen die Leute, also im Großteil der Fälle, in Behandlung gehen. Und das noch als letzter Punkt vielleicht dazu. So Generationenkonflikte gab es ja schon immer. Also ich habe ja eben auch schon einen genannt mit meiner Großmutter und Rosamunde Pilcher. Aber früher ja auch. Ne? Also da haben die Leute auch gesagt zum Beispiel, oder lesen. Unter der Bettdecke.
Ich erinnere mich auch an eine Lesesucht, die mal im Gespräch war vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren noch.
Ja, und das ist der wichtige Punkt. Die war im Gespräch. Die war im Gespräch, gerade bei Frauen, interessanterweise, wenn man sich das mal anguckt, so der Werdegang. Es gab aber nie eine Klinik oder Ambulanz für Lesesucht. Warum? Weil das einfach keine schädlichen Konsequenzen hatte, ja. Also nicht in einer großen Masse zumindest, ne? In einer kleinen, wahrscheinlich auch nicht, aber in einer winzig kleinen vielleicht, ne? Also, aber bei der Computerspielsucht oder Mediensucht, da haben wir halt schon wirklich Leidensdruck und das ist das Wichtige. Ne? Mhm.
Nun ist es ja nicht so, dass jeder, der jetzt mal Kopfschmerzen bekommt, weil er zu viel Zeit am Bildschirm verbracht hat, direkt süchtig ist. Wo kannst du eine Grenze ziehen oder kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen, wo die Mediennutzung noch in Ordnung ist, auch wenn man vielleicht gerade mal negative Konsequenzen zu spüren bekommt?
Also das Wichtige ist immer, ob man in der Lage ist, wenn man merkt, das macht was mit meinem Leben oder mit meinem Wohlbefinden, dass man in der Lage ist, dann zu sagen, okay, dann reduziere ich jetzt mal den Konsum, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ein neues Computerspiel zum Beispiel rausgekommen ist und ich jetzt die letzten Tage 9 Stunden vor dem Bildschirm verbracht habe und merke, oh Gott, ich wache morgens auf und habe so einen Kopf und irgendwie fühlt sich alles so belastet an und ich muss ja noch das und das machen. Ne? Also wenn man dann in der Lage ist zu sagen, okay, dann lasse ich doch mal den Konsum jetzt so ein bisschen oder reduziere ihn. Ist doch alles Paletti. Also Computerspiele sollen ja auch Spaß machen und auch Aktivitäten, sozialen Netzwerken und Co. Ja? Also, aber wenn man in der Lage ist, wirklich gegenzusteuern, ja, das Ding von dem Kriterium, über das wir uns gerade unterhalten, ist ja, dass die Betroffenen zwar sehr wohl merken, das tut mir gar nicht gut, aber sie schaffen es halt nicht, damit aufzuhören. Es wird sogar eher noch mehr. Das ist der wichtige Punkt. Also ein konkretes Beispiel wäre, wie gesagt, wenn die Betroffenen merken, es tut auch meinem sozialen Umfeld gar nicht gut. Die schimpfen über mich. Die stupsen mich erstmal so ein bisschen an, so nach dem Motto, hey, bist du eigentlich noch da? Bist du noch du? Bist du noch der und der oder die und die? Und später kommt es dann halt, was machst du denn schon wieder? Also irgendwie du wirkst nicht gesund, du wirkst irgendwie unzufrieden, du wirkst irgendwie traurig, du wirkst wie abgestellt. Ne? Also so eskaliert es dann halt immer weiter mit den negativen Folgen. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ja stimmt, es liegt am Konsumverhalten und daran was zu ändern, dann wird es schon kritisch.
Okay, also solange ich es schaffe, bei negativen Folgen entgegenzusteuern, indem ich entweder die Zeit am Bildschirm, beim Zocken, am Handy, mit der Pornografie einfach runterfahre oder auch einfach mal sage, okay, dann jetzt mal heute gar nicht oder mal eine Woche gar nicht, um einfach so ein bisschen zu resetten, dann ist es okay.
Ja.
Dann bin ich noch handlungsfähig und dann brauche ich mir jetzt soweit erstmal keine Sorgen machen, dass ich direkt schon süchtig bin. Hast du denn für uns so ein paar Tipps, wie man gut gegensteuern kann?
Na, gegensteuern, wie eben eigentlich so ein bisschen angedeutet, ich würde wirklich so ein bisschen immer schauen, als erstes auf das soziale Umfeld, habe ich das Gefühl, die Atmosphäre mit meinen Freundinnen und Freunden und Leuten, mit denen ich gerade im Kontakt bin, ne, wird so ein bisschen eisiger. Ne? Und also eisiger, abgekühlter, was auch immer, ne? So ein bisschen negativer oder es läuft nicht mal so wie früher einfach. Ja? Dann würde ich mir erstmal Gedanken machen, liegt das vielleicht wirklich am Bildschirmmedienkonsum?
Aber wenn ich zu dem Schluss komme, okay, es könnte daran liegen, was kann ich machen, damit das wieder besser wird? Ich meine, das Handy einfach stecken lassen ist jetzt so leicht gesagt. Aber ich glaube, dass man ja, wenn man schon in dieser Phase ist, wo es kritisch wird, dann ist das Handy stecken lassen viel schwieriger umgesetzt als gesagt.
Ja, absolut. Also wenn das so trotz der Wahrnehmung so komplett unmöglich ist, das Handy oder sonst was stecken zu lassen, spätestens dann muss man aber sich auch wirklich Gedanken machen, ob man sich nicht professionelle Hilfe sucht, ne, in der Therapie, in der Beratung und so weiter und so fort. Ja. Und wenn es aber noch nicht so komplett unmöglich ist, das Handy stecken lassen zu können, dann sollte man versuchen, dass man sagt, okay, da läuft irgendwas gerade in meinem Verhalten komplett schief. Ich versuche es jetzt mal und versuche ein bisschen mehr die Finger davon zu halten.
Okay. Es gibt ja so Apps, mit denen man zum Beispiel auch einstellen kann, ich kann jetzt mein Handy die nächsten 2 Stunden nicht entsperren.
Ja.
Ich muss mich jetzt hier auf unsere Familienfeier, auf unser Abendessen, auf das Treffen mit Freundinnen konzentrieren, weil ich gar nicht mehr ans Handy ran kann.
Ich würde sogar das anders ausdrücken. Ich würde nicht sagen, ich muss, sondern ich möchte.
Mindset. Eine Frage der Einstellung, ja.
Ja.
Das klingt viel schöner, so wie du das formulierst. Okay. Danke, Kai. Wenn ihr mehr Tipps braucht, entweder zur Selbsthilfe oder wenn ihr professionelle Beratung möchtet und nach Adressen sucht, dann guckt doch auf unsere Website www.webcare.plus. Dort findet ihr all das und noch viel mehr. Und wenn ihr Fragen an Kai habt, dann könnt ihr am 9. Dezember 2025 zu unserem Online-Live-Format kommen und da alles loswerden, was ihr Kai sagen oder fragen möchtet. Tragt es euch in eure Kalender ein. Nächste Woche werden wir hier über das nächste Kriterium sprechen, nämlich über Unehrlichkeit und Lügen. Ich glaube, wir können uns alle so ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist. Aber wie das genau bei der Mediensucht gelagert ist, wird Kai uns dann nächste Woche erklären. Und bis dahin abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Lasst uns ein paar Sterne da und gerne dürft ihr unsere Folgen auch teilen, wenn ihr heute irgendjemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder vielleicht sogar ein Familienmitglied wiedererkannt habt in dem, was Kai uns erzählt hat. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.